ARD.
Also es war so, vorhin, ich saß auf dem Sofa, hab mich so durch Social Media durchgescrollt und nach dem dritten Salat mit Kichererbsen und Gurke wollte ich ja eigentlich aufhören. Hab ich dann wieder doch nicht gemacht und danach habe ich mich dann geärgert, ey, warum verschwendest du deine Zeit denn eigentlich so? Aber kann man denn Zeit wirklich verschwenden? Also geht das überhaupt oder ist das alles für irgendwas gut und da darf man jetzt nicht so streng sein? Das könnte man ja eigentlich mal die Erfinder von Big Brother fragen, aber wir schweifen ab. Fragen wie diese bekommen in diesem Podcast endlich ein Zuhause und auch eine Antwort.
Comsy Calling, ein Podcast von SWR 3.
Fragen, die euch einfallen, wenn ihr vor der Waschanlage den Bürsten beim Wirbeln zuschaut, die gerne zu mir. Ich suche dann jemanden mit meinem Telefon raus, der eure Frage auch beantworten kann. Arme Experten, möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Und eure Fragen, die schickt ihr als Sprachnachricht an instagram.com/konsi_quent, also Konsi mit C und dann Q-U-E-N-T. Und so hat das auch der Oliver gemacht. Von ihm kommt die erste Frage heute.
Einen wunderschönen guten Morgen, Konsi. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, es ist noch sehr früh und mein Hirn kriegt schon komische Gedanken. Und ich stelle mir folgende Frage. Ich glaube, ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Also im ganzen Körper gibt es ja Krebszellen oder überall können wir leider Krebs entwickeln. Ich habe aber noch nie was von Herzkrebs gehört. Jetzt ist halt die Frage, kann das Herz keinen Krebs kriegen oder wieso ist davon nichts bekannt oder wieso ist das Organ weitestgehend verschont? Also irgendwie kommt mir das komisch vor. Vielleicht könntest du da mal einen Experten zu befragen. Zu dem Thema, das wäre mega nice. Dankeschön, wünsche dir mal Rückenwind. Viel Spaß.
Oliver, Herzkrebs, das klingt schon so wie ein Superlativ. Irgendwas, was bei GZSZ jemand bekommt, damit alles besonders dramatisch ist. Aber vielleicht ist Herzkrebs von allen Krebserkrankungen ja gar nicht mal die dramatischste. Also falls es das überhaupt gibt, ist natürlich die Frage. Ich habe auch noch nie davon gehört. Aber von allem, was man über Krebs hört, glaubt er nicht so an Grenzen. Das kann man wahrscheinlich sagen. Krebs lebt also quasi das, was so Finanzinvestment-TikToker immer so predigen. Genug gescaled an dieser Stelle. Wir brauchen Fakten. Und weil wir zum Thema Krebs ja gar nicht genug wissen können, bin ich ganz nach oben gegangen und habe beim Krebsinformationsdienst angefragt. Also der gehört zum Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Dr. Anke Ernst kennt sich aus und sie hat jetzt auch Zeit für uns.
Ernst, Krebsinformationsdienst.
Hallo Frau Ernst, hier ist Konstantin Zöller. Ich bin 3 Minuten zu spät, bitte verzeihen Sie es mir. Ich schwein.
Das macht gar nichts.
Hallo, wie schön, dass Sie Zeit haben. Vor allen Dingen heute am quasi schönsten Tag des Jahres bisher reden wir über Fragen.
Dann bin ich gespannt.
Sehr gut. Also, Frau Ernst, Sie wissen ja Bescheid. Es gibt eine Frage von Oliver und ich bin mir sicher, Sie sind die Richtige für das Ganze zu beantworten, weil ich meine, was gibt es Höheres als quasi Heidelberg, wenn es um Krebs geht, der Krebsinformationsdienst, wo Sie arbeiten. So, sind Sie denn bereit?
Ja, ich bin bereit.
Wunderbar. Also, Frau Ernst, die Frage von Oliver geht so, warum gibt es keinen Herzkrebs? Und jetzt kommen Sie. Also, gibt es denn keinen?
Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall und ich bin gar nicht überrascht, dass Oliver sich fragt, warum es keinen Herzkrebs gibt. Tatsächlich gibt es Herzkrebs, das ist auch, glaube ich, schon seit dem Mittelalter bekannt. Aber wenn wir in die offiziellen Krebsstatistiken schauen, beispielsweise der Deutschen Krebsregister, werden wir das Wort Herzkrebs dort nicht finden. Und es liegt einfach daran, dass Herzkrebs so extrem selten ist, dass es sozusagen in der Krebsstatistik versteckt ist, wenn man es mal so sagen kann.
Okay, wir fangen mal so an. Also gibt es einen Fachbegriff für auch, den man schon mal, also auf den man auch achten kann, wenn man den Begriff Herzkrebs jetzt immerhin noch nie gehört hat?
Nee, tatsächlich nicht, weil auch wieder der Begriff Herzkrebs für verschiedene Erkrankungen steht. Man weiß aus Autopsiestudien, wo man dann eben auch geschaut hat, was für Arten von Tumoren am Herzen vorkommen, dass etwa 3/4 von Tumoren am Herzen gar kein Krebs im eigentlichen Sinne sind, sondern gutartig und nur 1/4 der Tumoren, die am Herzen vorkommen, sind tatsächlich bösartig, also Krebs im eigentlichen Sinn. Mhm. Und unter diesen bösartigen Krebserkrankungen am Herzen, da ist es aber so, dass zu 95% sogenannte Sarkome vorkommen oder Weichgewebssarkome. Das sind Krebserkrankungen beispielsweise eben des Muskelgewebes. Und das Herz ist ja nichts anderes als ein Muskel.
Ach so, also Muskelfasern können sich also auch quasi, ich sag mal, anstecken. Ich habe keine Ahnung, wie man hier richtig sagt. Also das ist tatsächlich möglich, weil ich dachte, wenn man so drüber nachdenkt, man hat jetzt auch nicht von, wo hat man denn Muskeln? Im Oberschenkel habe ich jetzt auch selten von Krebs gehört oder Waden.
Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, dass im Körper überall dort, wo es Gewebe gibt, Zellen entarten können und sich dann auch Krebs entwickeln kann. So auch im Muskelgewebe, im Stützgewebe, im Bindegewebe, im Fettgewebe. Und diese ganzen Krebsarten fasst man dann eben unter dem Begriff Weichgewebssarkome zusammen. Und es ist richtig, man kennt also genauso wenig den Begriff Oberschenkelmuskelkrebs wie Herzkrebs, weil es eben in diesen Überbegriff fällt. Und Weichgewebssarkome sind aber auch per se sehr, sehr selten. Also Fachleute gehen davon aus, dass etwa nur 5 bis 6 von 100.000 Menschen jedes Jahr ein sogenanntes Weichgewebssarkom haben. Und diese Weichgewebssarkome verteilen sich ja auf sämtliche Stellen im Körper. Es können über 100 verschiedene Krebserkrankungen beinhalten, sodass eben dieses Sarkom am Herzen wirklich nur ein Mini-Mini-Bestandteil ist in dieser Statistik.
Wow.
Also mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn überhaupt nur eine Handvoll Menschen in Deutschland diese Diagnose haben angesichts dieser Zahlen.
Das ist irgendwie krass. Aber wenn du diese Diagnose dann kriegst, dann denkst du dir auch, ja super, one in a million, ich bin's. Wie tödlich ist diese Diagnose, wenn ich sie denn bekomme? Also ist in diese Weichgewebssarkom-Diagnose jetzt eigentlich tendenziell vielleicht weiter oben oder weiter unten in der Skala, wenn man so möchte?
Darauf kann man nicht unbedingt eine pauschale Antwort geben, weil es eben sehr davon abhängt, in welchem Körperbereich so ein Weichgewebssarkom vorkommt. Kommt es allerdings im Herzen vor, dann ist die Prognose leider sehr schlecht. Das liegt einfach daran, dass das Herz ja so ein lebenswichtiges Organ ist und auch bekannt ist, dass bösartige Tumoren im Herzen sehr schnell fortschreiten und auch sehr schnell in andere Bereiche des Körpers streuen können, also sogenannte Metastasen bilden können. Und deswegen verläuft diese Krebserkrankung leider oft tödlich.
Das ist jetzt also quasi eine sehr seltene Form von einer Krebserkrankung. Was ist denn, sagen wir mal so, wenn man so will, der VW Golf unter den Krebserkrankungen? Was gibt es denn am häufigsten?
Also mit Abstand am häufigsten bei Frauen ist Brustkrebs und bei Männern ist es Prostatakrebs. Und dann ist auch noch sehr häufig bei beiden Geschlechtern Darmkrebs und Lungenkrebs. Auch Hautkrebs ist sehr, sehr häufig. Ja, also das sind so die häufigsten Krebserkrankungen. Also wir haben ja ungefähr 500.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr. Und man geht eben davon aus, dass mehr als 70.000 Frauen jährlich neu an Brustkrebs erkranken. Und beispielsweise ungefähr 55.000 Menschen, also Frauen wie Männer, an Darmkrebs. So, damit man mal eine Zahl hat, wo man sich vorstellen kann.
Ey, das sind schon riesige Zahlen. 500.000 pro Jahr Neuerkrankungen. Können wir das denn noch erleben? Also jetzt in unserer Generation, Frau Ernst, ich sag's mal so, können wir denn noch auf ein Heilmittel hoffen, dass das gefunden wird? Oder wie sieht's da gerade aus?
Ich glaube, so einfach kann man das nicht beantworten. Also tatsächlich, ja genau. Tatsächlich gibt es Krebsarten, die sehr gut heilbar sind. Krebs ist immer dann gut heilbar, wenn man ihn zum Beispiel sehr, sehr früh erkennt und man ihn dann beispielsweise mit einer Operation entfernen kann oder durch eine Strahlentherapie zerstören kann. Deswegen lohnt es sich auch wirklich, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen. Es gibt aber auch zum Beispiel Krebsarten, die sehr, sehr gut auf die Chemotherapie ansprechen. Ein prominentes Beispiel ist hier Hodenkrebs bei Männern. Die eben Hodenkrebs spricht sehr gut auf die Chemo an und auch diese Krebsart hat hervorragende Heilungschancen. Schwierig war es bisher, wenn Krebsarten im Prinzip schon fortgeschritten waren und Metastasen gebildet haben. Aber auch hier hat die Krebsforschung große Fortschritte erzielt und es gibt mehr und mehr Therapiemöglichkeiten, zielgerichtete Therapie, die Immuntherapie, die diese fortgeschrittenen Krebserkrankungen zumindest über viele Jahre in Schach halten können, abhängig von der Krebsart natürlich und ja von der Erkrankungssituation.
Was ist denn das Häufigste, was Sie richtigstellen müssen? Sie, die sich ja sehr gut auskennen mit diesem Thema, gibt es irgendwie so eine Annahme, die in der Welt ist, die einfach nicht richtig ist beim Thema Krebs, jetzt wo wir hier so reden?
Also ganz oft müssen wir richtigstellen, dass Krebsfrüherkennung, dieses Wort, nicht gleichzusetzen ist mit Krebsvorsorge. Tatsächlich gibt es unter den Krebsfrüherkennungsmaßnahmen beispielsweise Brustkrebs, Hautkrebs, auch der weiblichen Geschlechtsorgane und der männlichen Geschlechtsorgane, lediglich zwei Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, die wirklich als Vorsorge gelten. Das eine ist die Darmspiegelung und das andere ist die Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung. Da haben Ärzte wirklich die Möglichkeit, Vorstufen von Krebs zu entdecken, diese zu entfernen und zu verhindern, dass Krebs überhaupt entsteht. Das ist dann eine echte Vorsorge. Aber an sich sind Früherkennungsuntersuchungen keine Vorsorge, weil man ja was erkennt, was schon da ist. Deswegen, das ist so ein Missverständnis im Wording, was wir schon öfter aufklären müssen. Sie können ja mal sagen, was Sie für eine Annahme haben. Ich kann Ihnen sagen, ob es stimmt oder nicht.
Ich kann Ihnen auf alle Fälle schon mal sagen, was ich weiß, dass das bisher das wichtigste Gespräch ist, das ich in diesem Podcast hier geführt habe. Also ich glaube, da kann man gar nicht genug aufklären bei diesem Thema. Ich finde das auch sehr schön, dass Sie da so unbefangen damit umgehen. Also es hat jetzt ja auch keinen absolut schrecklichen Anstrich, wenn wir hier so reden. Ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber reden kann erstmal. Und mich würde interessieren, was ist denn Ihr persönlicher Umgang mit diesem ganzen Thema? Bringt einem quasi das Wissen zu mehr oder weniger Angst, das zu kriegen?
Angst ist sicherlich das falsche Wort, aber mir fällt jetzt persönlich schon auf, dass durch meine Arbeit beim Krebsinformationsdienst ich schon achtsamer bin, was Vorbeugungsmaßnahmen anbelangt. Also es gibt ja tatsächlich wirklich Möglichkeiten, für jeden Einzelnen sein persönliches Krebsrisiko zu senken. Das ist natürlich nie eine Garantie, dass man keinen Krebs kriegt, weil Krebs ist leider auch eine Erkrankung des Zufalls. Aber es gibt eben Möglichkeiten. Und für mich selber stelle ich eben schon fest, dass ich ja letztendlich diese Maßnahmen eigentlich fast schon unbewusst beherzige, weil ich natürlich so viel damit zu tun habe. Das bedeutet, ich rauche nicht, ich bewege mich viel, ich versuche zumindest auf eine gesunde Ernährung zu achten. Ich versuche ein bisschen meinen Alkoholkonsum im Blick zu behalten und nicht zu viel zu konsumieren. Ich schaue, dass ich mich schütze, wenn ich in die Sonne gehe. Ja, das sind halt alles so Sachen, die gehen dann in Fleisch und Blut über, wenn man es ständig kommuniziert und ständig den Leuten sagt, dass sie darauf achten sollen, ja.
Wir hatten uns schon gedacht, dass das Gespräch irgendwann keinen Spaß mehr macht, Frau Ernst. Aber so ist es, ne? Da sollte man wohl, ach ja, das ist die harte Wahrheit, aber die muss man auch hören. Haben Sie zum Schluss noch eine schöne Geschichte, die zwar blöd angefangen hat mit der Diagnose, aber dann vielleicht ein Happy End hatte? Also haben sich vielleicht Leute in Heidelberg, was ja der Ort ist, wo man dann oft hingeschickt wird zur Krebstherapie, haben sich da Leute vielleicht kennengelernt und geheiratet? Haben Sie da was mitgekriegt? Erzählt man sich solche Geschichten bei Ihnen?
Also wir beim Krebsinformationsdienst kriegen ja leider nicht mit, wie es mit unseren Anfragenden weitergeht. Deswegen kann ich dazu natürlich nicht allzu viel beitragen. Aber wir kriegen doch immer mit, dass sich Menschen nach Heidelberg wenden, denen dann auch wirklich weitergeholfen werden kann durch die vielen Einrichtungen, die es hier vor Ort gibt, durch das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen, wo ihnen dann eine Zweitmeinung oder so eine Tumorkonferenz wirklich geholfen hat. Und um es jetzt sozusagen aus der Perspektive meines Berufs zu betrachten, bekommen wir doch immer wieder die Rückmeldung, dass es den Menschen, die von Krebs betroffen sind, auf jeden Fall schon sehr, sehr gut tut, sich informieren zu können und vor allem ihre Erkrankung besser verstehen zu können. Also diese Rückmeldung haben wir ganz regelmäßig.
Liebe Frau Ernst, vielen Dank, dass Sie uns das alles beigebracht haben. Wir können festhalten, es gibt tatsächlich Herzkrebs, auch wenn man davon nicht viel hört. Das liegt einfach daran, dass es ihn nicht oft gibt. Schön ist es trotzdem nicht, wenn man den hat. Und wir passen auf und cremen uns ein, bevor wir in die Sonne gehen, okay? Wir versprechen es, Frau Ernst.
Dann wünsche ich trotzdem auf jeden Fall einen schönen Sommer, trotz Eincremen.
Dankeschön. Liebe Grüße nach Heidelberg.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
Also ganz ehrlich, ich hätte gern in jeder Lebenslage eine Frau Ernst an meiner Seite, die mir alles genau erklären kann. Außer vielleicht bei der zweiten Flasche Wein. Da brauche ich es jetzt nicht so, die Einordnung. Hey, Oliver, danke für die Frage und auf alle Fälle fürs Unerschrockensein. Ist eine tolle Eigenschaft. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wieder, Oliver. Und schickt sie mir instagram.com/konsi_quent. Papa Alex am Keyboard singt euch das allerdings jetzt auch nochmal ein.
https://instagram.com/konsi_quent.
Muss sein, ohne geht's nicht. Danke, Papa. Die nächste Frage kommt von Frank.
Hallo Konzi, ich will nicht lang nerven. Ich wollte einfach nur eine Frage stellen, weil du suchst doch für deinen Podcast immer Fragen, die schwierig zu beantworten sind. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage bei dem vielen Regen, ob die Welt schimmeln kann. Also kann die Welt schimmeln? Fragezeichen.
Dankeschön, Frank. Dieser Sommer ist ja quasi, das muss man ja wirklich festhalten, ein Festival für alle Schimmelpilze. Also so stelle ich es mir zumindest vor. So muss sich Woodstock angefühlt haben damals, wie dieser Sommer für Schimmelpilze. Es ist ja so, wenn wir in der Wohnung die Blumenerde zu sehr wässern oder so und dann ist sie immer feucht und dann ist es warm in der Wohnung, dann schimmelt die. So, aber draußen, wo die Erde diesen ganzen Sommer lang so oft und lange feucht war, warum sehen wir da keinen Schimmel, ist die Frage. Ne? Also so habe ich jetzt die Frage von Frank verstanden. Müssten Wiesen nicht einfach schon aus anderen Gründen grün sein in diesem Sommer? Hm? Möglich, oder? Schimmelsporen sind ja schließlich überall, so lernt man das ja und merkt man ja auch, wenn man das Käsebrot mal ein bisschen zu lange im Kühlschrank lässt. Aber damit müssten die ja auch draußen sein, also die Sporen. Warum sehen wir da nichts, ist ja wohl die Frage. Also kein Schimmel, die Sporen kann man wohl nicht sehen. Ist es draußen einfach zu ungemütlich für Pilze und das sind am liebsten Heimschimmler möglicherweise und die haben einfach keinen Bock draußen zu schimmeln oder was hält die genau auf? Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass ich mir das wünschen würde, öfter konfrontiert zu sein mit Schimmel, aber komisch ist das ja schon, das muss man ja schon festhalten. Diese Frage erfordert auf alle Fälle Wissen allerhöchster Güte. Und ich habe eine Fachfrau aufgespürt. Susanne Zeilinger-Mixig ist Professorin an der Uni Innsbruck und ist unter anderem, Achtung, Leiterin der Arbeitsgruppe Molekulare Mykologie und Mykoparasitismus. Noch Fragen? Gut, ich auch nicht. Vorwarnung hat sie jetzt keine bekommen. Wir rufen sie einfach mal direkt an. Die kann das doch aus dem Stegreif, die Frau Zeilinger-Mixig. Ich bin mir sicher.
Hallo?
Hallo, mein Name ist Konstantin Zöller. Ich wollte rauskommen bei Frau Zeilinger-Mixig. Bin ich da richtig?
Ja, das ist richtig, ja.
Hallo, ich habe Sie auch dran. Frau Mixig, ich grüße Sie. Ich arbeite beim Radio und ich habe einen Podcast und ich habe eine Frage eigentlich unter Ihrer Würde. Aber vielleicht können Sie trotzdem helfen. Es ist so, ich versuche die Regionalexpress-Fragen von Leuten zu beantworten. Also die man hat, wenn man bei Kassel-Wilhelmshöhe aus dem Fenster schaut und dann denkt man über irgendwas nach. Und dann ist es eigentlich so eine schöne Frage, die auch eine Antwort verdient. Und der Frank hat so eine gehabt und will wissen, ob denn die Welt in diesem Sommer, der ja sehr feucht ist, eigentlich auch schimmeln könnte. Alles, was draußen ist, warum schimmelt es draußen nicht so? Also Erde zum Beispiel, Bäume oder sonst irgendwas, wie die Blumenerde, die in der Wohnung ist zum Beispiel. Und er hat sich das gefragt. Und jetzt habe ich gedacht, naja, frage ich mal bei Ihnen nach. Sie kennen sich doch aus.
Ja, also die Erde draußen schimmelt sicher genauso, nur sieht man es halt nicht so deutlich, weil der Schimmelpilz ja eher in der Erde wächst und mit seinen Hyphen, nennt sie das, mit diesen fadenförmigen Wachstumsstrukturen das Erdreich durchzieht. Also da ist es genauso. Oder auch das abgestorbene pflanzliche Material, das wird genauso durch die Pilze in der Erde zersetzt oder am Boden zersetzt, je feuchter es ist. Man sieht es nur vielleicht nicht so deutlich, wie es halt im Haushalt ist, weil einem irgendein Lebensmittel verschimmelt.
Ach tatsächlich, also überall. Aber ist es denn nur die Erde oder kann wirklich alles schimmeln?
Im Prinzip kann alles, was irgendwie abbaubar ist, durch diese Pilze auch von ihnen besiedelt werden und somit sagt man dann, es schimmelt. Aber im Prinzip macht der Pilz nichts anderes, als dass er drauf oder darin wächst und es zersetzt.
Ist interessant, weil bei uns hier in der Wohnung hat das alles total den schlechten Ruf, aber draußen ist es augenscheinlich normal.
Ja, und draußen ist es absolut notwendig, weil wenn eben diese Abbauleistung durch die Pilze nicht vorhanden wäre, dann würden wir im abgestorbenen Pflanzenmaterial ja ersticken sozusagen. Also das alte Holz, die Laubblätter, alles was halt so in der Natur abstirbt, pflanzliche Material wird eben dann durch diese Pilze zersetzt. Mit Hilfe von Bakterien natürlich auch, aber die Pilze sind da ganz wichtige Teile dieses Zersetzungsprozesses und führen dann eben durch diesen Abbauprozess die Nährstoffe wieder zurück in den Boden, wo sie dann für die Pflanzen wieder verfügbar sind. Also das ist ein Kreislauf.
Also mit anderen Worten, alles, was vital und frisch ist, wird draußen auch nicht unbedingt schimmeln, oder?
Naja, es gibt natürlich schon auch Pilze, die lebende Pflanzen oder auch Tiere natürlich befallen, also die Parasiten oder Pathogenen, aber der Großteil befällt das abgestorbene Material und ist somit im Normalfall sehr, sehr nützlich und für uns eigentlich nicht problematisch. Ungut wird es, wenn man halt im Innenraum dann sehr feuchte Bedingungen hat und dann auch im Innenraum organisches Material zum Schimmeln beginnt. Das ist natürlich dann unerwünscht, aber im Prinzip eine ganz normale, natürliche Sache auch. Ne?
Wenn zu Hause was angeschimmelt ist, was machen Sie als Profi denn? Also schmeißen Sie das weg oder schneiden Sie ab?
Entsorgen. Nein, entsorgen. Weil der Pilz wächst ja in das Material hinein und man sieht das dann oft gar nicht, dass er innen ja auch sozusagen schon das durchdrungen hat. Und das sollte man dann nicht mehr essen. Das ist nicht zu empfehlen.
Schimmelt denn was besonders schnell? Also jetzt ganz allgemein in der Natur. Ich meine, die Blumenerde war jetzt das Beispiel, aber da fällt es einem besonders auf. Wo geht der Pilz am liebsten hin?
Er geht am liebsten auf Sachen, die leicht verwertbar sind. Und am liebsten mag Pilz genauso wie wir selber Zucker. Das heißt, alles, was irgendwie zuckerhältig ist, was im Prinzip ja leicht abbaubar ist, nährstoffreich ist, das wird bevorzugt abgebaut. Aber Pilze sind auch sehr anpassungsfähig. Wenn nämlich dann die leicht verwertbaren Substanzen ausgehen, dann greifen sie auch schwieriger Angreifbares an und bauen das genauso ab.
Der Pilz ist emsig.
Ja, genau, ein Feinschmecker, so wie wir. Also zuerst essen wir das, was uns am besten schmeckt. Und irgendwann, wenn nichts anderes mehr da ist, isst man halt auch dann das, was noch sonst vorhanden ist. Aber ja. Genauso machen es diese Mikroorganismen noch.
Das ist jetzt eine relativ interessante Fragestellung, mit der ich jetzt gerade auf Sie zugekommen bin. Worüber machen Sie sich denn gerade so Gedanken? Also womit befassen Sie sich sonst so, wenn wir Sie schon mal dran haben, Frau Mixig?
Ja, also meine Arbeitsgruppe, die arbeitet hauptsächlich mit Pilzen, die andere Pilze angreifen und unschädlich machen können. Man nennt das Biokontrollorganismen. Das sind also natürliche Gegenspieler von Schadorganismen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Pilz hat, der Pflanzen befällt, lebende Pflanzen in dem Sinne, also nicht abgestorbene, sondern wirklich ein Pflanzenschädling ist, dann gibt es natürliche Gegenspieler und das sind die, mit denen wir uns befassen. Also die werden dann eben auch eingesetzt in der Landwirtschaft, in der biologischen, um eben Schadpilze in Schach zu halten und die können eben diese Schadpilze parasitieren, also wirklich sozusagen ja auffressen, wenn man es so vereinfacht sagen möchte, als Nährstoffquelle nutzen und das schützt dann auch die Pflanze indirekt, ne, indem sozusagen der gute Pilz die Schadpilze von der Pflanze fernhält.
Es gibt gute Pilze und schlechte Pilze.
Ja, ich meine, der Mensch tendiert halt dazu, das so zu unterteilen. Ne? Also im Prinzip in der Natur sind alle wichtig, aber natürlich der Mensch hat halt einfach gewisse, wie soll ich sagen, Pläne oder gewisse Vorhaben, um sich in der Landwirtschaft die Pflanzen zunutze zu machen. Das sind natürlich die Pilze, die den Ertrag schmälern, sind die schlechten und die schlechten fernhalten, sind dann wieder die guten oder ja, wie auch immer. Also der Mikrobiologe unterteilt das normalerweise nicht so, aber natürlich, es gibt Pilze, die sind halt leichter für den Menschen zunutze zu machen und solche, die halt eher schädlich sind, jetzt in unserer Sicht.
Frau Zeidinger-Mixig, eine letzte Frage habe ich noch. Was fasziniert Sie so an Pilzen?
Ja, vieles, aber was mich besonders fasziniert, ist einfach, dass sie extrem vielseitig sind. Also die können mit ganz vielen verschiedenen Umweltbedingungen und Substraten, also Nährstoffverfügbarkeit, zurechtkommen. Im Prinzip überall auf der Erde findet man diese Organismengruppe und eben, sie sind für die Natur ganz wichtig, aber es gibt eben auch ganz viele, die sich der Mensch schon eben auch zu machen hat können. Wenn man da an die Hefepilze denkt in der Nahrungsmittelindustrie oder Antibiotikaproduzenten, Penicillium zum Beispiel oder andere Pilzarten, die uns Medikamente liefern, also ganz, ganz eine vielseitige Gruppe. Und deswegen ist auch die Forschung interessant. Also es gibt dann immer eben diesen Brückenschlag auch von der reinen Grundlagenforschung, wo man einfach schaut, was können die alles, wie funktionieren sie sozusagen unter Anführungszeichen, welche verschiedenen Arten gibt es, bis hin zur Anwendung, wo man dann sagt, okay, was kann man davon auch zielbringend und nutzbringend einsetzen. Also sehr vielfältig und das ist das Faszinierende.
Frau Zeidinger-Mixig, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war total spontan und ohne Vorbereitung, aber die haben Sie ja eh nicht gebraucht. Stellen wir fest, liebe Grüße nach Innsbruck.
Ja, danke schön.
Alles Gute.
Alles Gute. Danke wieder.
Alles gut. Tschüss. Schimmel. Er ist überall. Er ist quasi wie die Zarellas, kann man sagen. Und man hat im besten Fall einfach eine Fernbeziehung mit ihm. Das können wir auch festhalten. Lieber Frank, die Welt kann also viel, sogar schimmeln. Danke für die Frage und wir machen weiter mit Eileen. Auch sie hat eine Frage durchgeschickt. Instagram.com/Konsi-Quent.
Hey Konsi, hier ist die Eileen. Ich habe mich gefragt, welchen Zweck erfüllt eigentlich Nostalgie? Also wozu ist das gut, dass man sich zu Vergangenem hinsehnt? Ich freue mich ganz doll auf deine Antwort und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Hey, danke Eileen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also was bringt es einem, wenn man sich an, weiß ich auch nicht, seine Zeit in der ersten eigenen Wohnung zurückerinnert und sich danach sehnt dann auch, wenn man das ja doch nicht wiederhaben kann? Da ist man nach dem Gedanken ja schlechter drauf als vorher. Das kann sie auch nicht sein, oder? Weil wenn ich jetzt hier sitzen würde und mich zurücksehne in die Zeit, in der es noch Fruchtkaugis gab, die besten Gummibärchen von allen, dann weiß ich auch einfach nicht, wie ich hier mit guter Laune weitermachen soll, wo sie uns doch allen so grausam genommen wurden. Einfach abgesetzt, vom Markt genommen. Oder saure Johannisbeeren, auch so ein Ding. Ihr merkt, es ist ein sehr düsterer Pfad. Was bringt uns das also? Wenn es uns gar nichts brächte, dann hätte unser Hirn das von Natur aus wahrscheinlich schon wieder abgeschafft, weil das wäre ja immer Energie sparen, wenn ich das richtig weiß. Also wozu dieses schwermütige Gefühl? Tobias Becker kann uns da hoffentlich weiterhelfen. Er ist Historiker und Kulturwissenschaftler an der FU Berlin und hat ein Buch dazu geschrieben. Yesterday, a new history of nostalgia heißt das. Das klingt eigentlich schon viel zu klug für mich, aber was soll's. Ich hatte uns schon mal angemeldet und wir dürfen jetzt anrufen. Los geht's.
Tobias Becker.
Hallo Tobias.
Hallo Konstantin.
Tobias, jetzt sag doch mal, wir wollen über Nostalgie sprechen. Ich habe nachgeguckt, es ist die sehnsuchtsvolle Hinwendung zu vergangenen Dingen. So wird das oft definiert. Habe ich das schon richtig gemacht?
Ja, das kann man als Grundfunktion erstmal stehen lassen.
So, jetzt fragt ja Eileen, welchen Zweck erfüllt Nostalgie? Wofür ist das überhaupt gut? Und da habe ich gedacht, frage ich mal bei dir nach, weil du hast ja ein Buch dazu geschrieben. Was kriegt dich beim Thema Nostalgie?
Vielleicht erst zu der Frage, die finde ich übrigens ganz interessant, weil, wie gesagt, ich habe dazu ein Buch geschrieben und beschäftige mich schon eine Weile mit dem Thema, aber wozu Nostalgie eigentlich da ist, also die Frage ist mir bislang noch nicht untergekommen, insofern ganz witzig. Ich bin ja Historiker und kann darauf nur bedingt antworten, auf diese Frage, aber die Psychologie zum Beispiel würde sagen, dass Nostalgie eine Ressource ist, so verstehen die das, und zwar zum Beispiel, wenn man einsam ist, ja, also gerade in Covid hat man das wohl festgestellt, wenn Leute zu Hause saßen, irgendwie keinen Kontakt hatten zu vielen Leuten, mit denen sie sonst Kontakt hatten, dann erinnert man sich irgendwie an die Zeit, als man mit Freunden unterwegs war, unbeschwert die Familie treffen konnte und dergleichen. Und das hat wohl diesen Leuten in den Augen der Psychologie geholfen, damit umzugehen. Das heißt also, Nostalgie ist durchaus irgendwie ein soziales Gefühl, könnte man dementsprechend sagen. Und wir sehen das ja auch, dass wir über Nostalgie häufig bonden. Also deswegen gibt es ja auch Klassentreffen, Familienfeiern und so weiter oder sonst, wenn wir Leute treffen, dann reden wir erstmal über früher, meistens auch eher über die angenehmen Dinge. Dann stellt sich vielleicht dieses Gefühl ein und dann teilen wir eben diese Erinnerung, wir teilen das Gefühl und das bringt dann oder kann zumindest die Leute zusammenbringen. Also das könnte man vielleicht sagen, ist einer der Nutzen von Nostalgie, wenn man so will.
Okay, das lasse ich gelten. Das finde ich richtig gut. Das erste habe ich noch gedacht, das klingt wie so ein Schmerzmittel für eine Situation, die eigentlich behoben gehört. Aber da ist wahrscheinlich auch irgendwie ein persönlicher Charakterzug mit drin bei diesem Gedanken, weil wenn es einem schlecht geht und dann erinnert man sich an die gute alte Zeit, dann würde ich schon lieber die jetzige Situation verändern. Aber hey, so jetzt ist natürlich die Frage, das tut gut, weil es Leute zusammenbringt. Gibt es noch mehr?
Nee, also ich habe mir in meiner Arbeit vor allem angeschaut, eigentlich wie dieser Begriff verwendet wird, so im öffentlichen Kontext, ja, im Bereich der Politik, bei Intellektuellen, in Bezug auf Popkultur, Retro-Moden, Retro-Wellen und so weiter. Und da sieht man eigentlich oft, da ist quasi der Nutzen der Nostalgie, dass man sehr schnell mit solchen Phänomenen fertig wird, weil man die erklärt hat, okay, das ist alles irgendwie Sehnsucht nach gestern und so weiter. Und zweitens ist es oft sehr polemisch, man qualifiziert das nämlich ab. Ja, also man versteht irgendwie Retro-Revival, das versteht man nicht als etwas Kreatives, etwas Neues, irgendwie ein Beitrag zur Kultur, sondern man sieht das als pures Remake, Recycling, Kopie und so weiter. Und das gilt eben oft als kulturell minderwertig im Vergleich zu Produkten und so weiter, die eben eher als innovativ und Avantgarde auftreten. Insofern hat es eben in der Kritik Nostalgie auch durchaus einen Nutzen, weil man darüber sehr leicht Dinge abqualifizieren kann, weil man einfach sagt, ah, das ist von gestern, das ist anachronistisch, da brauchen wir uns gar nicht so drum zu kümmern.
Aber ist es nicht Quatsch, weil die Kunst immer irgendwas genommen hat und weiterentwickelt hat und aus irgendwas was anderes gemacht hat und du musst es ja nicht komplett kopieren, sondern du machst ja auch, du holst es ja immer in die Jetztzeit, deswegen wird es ja immer was anderes sein.
Genau, so argumentiere ich auch in diesem Buch, dass das zu kurz greift und dass häufig aus solchen Retro-Wellen, Retro-Phänomenen dann eben auch neue Sachen rausgekommen sind. Zum Beispiel in den 70er Jahren gab es ein großes Rock'n'Roll-Revival, das damals sehr kritisch gesehen wurde, aber daraus ist dann der Punk hervorgegangen. Ja, und so findet man das eben auch häufig in anderen Zusammenhängen oder sagen wir mal jetzt das 90er-Jahre-Revival. Das heißt ja nicht, dass man die 90er Jahre irgendwie eins zu eins kopiert, sondern man nimmt bestimmte bestimmte Aspekte aus den 1990er Jahren heraus und macht damit was Neues. Meistens geht das eben auch von jungen Leuten, von Jugendlichen aus, die da gar keinen persönlichen Bezug zu dieser Zeit, auf die zurückgegriffen wird, haben. Und für die ist das eben dann auch etwas Neues. Aber in den Augen der Kritik, die meist dann auch schon von eher Leuten fortgeschrittenen Alters kommt und die sich dann eben da erinnern können, die sehen das häufig sehr kritisch, zumal die dann halt natürlich auch immer sagen, ja, 70er Jahren, das war ganz anders, als ihr euch das vorstellt und so weiter. Ich erinnere das ganz anders. Ja. Und also gibt es auch einen starken generationellen Faktor.
Aber muss man das erlebt haben, um nostalgisch sein zu dürfen? Also das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wenn du sagst, die 90er, und die haben das teilweise gar nicht erlebt, wenn die jetzt 20 sind und die sehen sich so ein bisschen nach dieser Technokultur vielleicht zurück und ziehen dann irgendwelche Netzhemden und Neofarben an. Das kann man auch sein, wenn man das nicht erlebt hat? Oder ist es immer was, was man erlebt hat?
Nee, also ich meine, das wird auch schon debattiert, seitdem quasi dieser Begriff da ist und besprochen wird. Also da würde ich sagen, man muss nicht nostalgisch sein. Also man kann eben auch die 90er Jahre auf andere Weise, man kann die auch, häufig wird das ja auch dann ironisch rezipiert, dass man sich da ein Stück weit auch drüber lustig macht, gerade über die 60er Jahre und so. Aber na, man kann auch durchaus für Zeiten irgendwie eine Nostalgie empfinden, vielleicht gerade, weil man nicht dabei war, macht es das auch einfacher, sich irgendwie auf die positiven Elemente zu konzentrieren. Ja, die goldenen 20er Jahre, die goldenen 50er Jahre, jetzt die 90er Jahre und so weiter. Da muss man nicht mitgelebt haben oder es schadet vielleicht sogar, um dann so eine Zeit gewissermaßen zu glorifizieren.
Ältere Leute sind nostalgischer, oder?
Das hört man häufig und also da gibt es durchaus auch Anhaltspunkte, auch so ja quasi aus dem Neurowissenschaftlichen und so weiter, dass mit dem zunehmenden Alter man immer weniger Neues lernt und das Gehirn weiter aktiv ist und dann werden eben alte Erinnerungen wieder eingespielt und so weiter. Deswegen erinnern sich ja ältere Menschen häufig sehr gut plötzlich an die Jugendzeit, irgendwie an die Namen aller Lehrer und sowas, wo sie vielleicht 20 Jahre vorher noch große Probleme gehabt hätten. Da ist also sicherlich was dran, auch an diese Idee, oh, früher waren die Sachen, Dinge besser und so weiter. Aber so generell kann man das eigentlich nicht sagen, weil häufig eben in der Literatur auch Nostalgie gerade mit der Jugend und mit Jugendlichen verbunden werden. Insofern könnte man sagen, das ist ein altersübergreifendes Phänomen, das sich aber vielleicht in unterschiedlichen Altersstufen unterschiedlich manifestiert.
Ich fühle die Frage von Eileen, die du ja schon am Anfang auch so ein bisschen angeschaut hast, ne? Warum stellt man denn diese Frage überhaupt? Ich fühle das schon so ein bisschen so, weil mir geht es, glaube ich, so, dass ich mich von Nostalgie, jetzt weiß ich ja, wofür es gut ist, aber trotzdem so ein bisschen verarscht fühle, weil diese Erinnerung einfach so schön gezeichnet ist, mit Emotionen aufgeladen. Und wenn wir heute uns in keine Ahnung, Audi 100 damals bei mir irgendwie an den Ostseeurlaub erinnern, dann wäre das sicherlich nicht mehr so cool ohne Klimaanlage und mit beengten Platzverhältnissen und so weiter. Es fühlt sich halt einfach im Kopf vielleicht einfach anders an. Das müsste dir als Historiker doch eigentlich ganz ähnlich gehen, wenn es dir eigentlich um Fakten geht, oder?
Ja, deswegen haben eigentlich auch die Historikerinnen bislang zur Nostalgie, vor allem in Deutschland, sehr wenig gearbeitet, weil sie das eben grundsätzlich kritisch sehen. Also Geschichtswissenschaft ist genau das Gegenteil. Die Vergangenheit soll nicht schön gefärbt werden, sondern die soll kritisch aufgearbeitet werden, um sie und dadurch auch die Gegenwart besser zu verstehen. Deswegen gibt es da eine große Ablehnung und ich bin da auch mit dem Thema so ein bisschen Einzelkämpfer. Natürlich ist es dann auch historisch interessant. Also warum denken wir so? Wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich der Begriff entwickelt? Wer verwendet ihn wofür? Und das ist das, was ich mir in diesem Buch eigentlich angeschaut habe. Und da war eben so ein bisschen die Quintessenz, dass Nostalgie eben, das kommt im Deutschen in den 70er Jahren auf, in einer bestimmten Zeit also, wo der Fortschritt nochmal sehr viel kritischer gesehen wird als schon in den Jahren zuvor. Und Nostalgie beziehungsweise das Nostalgievorwurf ist dann so eine Taktik, quasi den Fortschritt doch noch irgendwie zu retten, indem man ihn nicht direkt verteidigt, sondern indem man eigentlich das Rückblicken zum Problem macht. Also da ist immer der Vorwurf, die Leute sind zu rückwärts gerichtet, die können nicht die Probleme oder wollen auch nicht die Probleme der Gegenwart und der Zukunft lösen. Und diese Denkweise finden wir heute immer noch und deswegen ist Nostalgie auch gerade in der Politik, wird es natürlich am kritischsten gesehen, weil es genau darum geht, da die Probleme der Gegenwart und Zukunft zu lösen. Und da kann man eben leicht jemanden abqualifizieren, indem man da von Nostalgie spricht.
Ja, ich habe so drüber nachgedacht, ob man in dem Moment, in dem man die Vergangenheit aufwertet, die Gegenwart halt auch ein Stück weit abwertet. Und deswegen, dass ja, das ein sehr kritischer Faktor ist.
Das kann man so verstehen. Dann gibt es aber auch wieder andere Kolleginnen und Kollegen, die gerade das progressive Potenzial von Nostalgie und das zukunftsgerichtete Potenzial stark machen. Weil man kann natürlich auch sagen, ja, so eine, das ist ja dann auch eine Kritik der Gegenwart. Also wir empfinden irgendwie, etwas fehlt in der Gegenwart, etwas ist nicht da, was wir gerne hätten, was vielleicht schon mal da war. Ja, und Umweltbewegung wäre zum Beispiel so ein klassisches Beispiel. Und dann aktiviert das die Leute eben auch gerade diese Probleme anzugehen und dann die Gegenwart entsprechend zu verändern oder darauf hinzuarbeiten, dass die Zukunft wiederum eine andere ist und diese Leerstelle beseitigt wird. Deswegen kann man eben nicht so unmittelbar sagen, dass Nostalgie jetzt einfach in die Passivität führt.
Okay, wenn daraus eine Reaktion folgt, dann warum nicht? Ja. Tobias Becker, der Kämpfer für vernachlässigte Themen, die zwischen Psychologie und Kultur, aber auch Geschichtswissenschaften stehen.
Ganz genau.
Wunderbar. Hey Tobias, danke schön für deine Zeit. Total cool. Du bist schlau. Das hat mir gefallen.
Danke dir für die Fragen. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Bis bald. Hau rein, Tobias.
Bis dann. Tschüss.
Kommt ihr euch auch immer so ertappt vor, wenn man sich den ganzen Tag über mit Shopping und dem Instagram-Account von Heidi Klum auseinandersetzt oder so und dann rufst du halt beim Tobias an, der in seiner Freizeit Bücher über Nostalgie schreibt. Aber hey, was ist das schon gegen den neuen Bikini von Heidi, ne? So, liebe Eileen, du bist hoffentlich zufrieden mit dieser Antwort. Nostalgie bringt uns unter Umständen in Aktion. Das ist doch gut, wa? Speaking of in Aktion bringen, ich freue mich über eure Fragen. Instagram.com/konsi_quent. Haut gerne raus, Sprachnachricht an mich. Diesen Podcast dürft ihr gerne auch an alle weiterleiten, die Heidi Klum folgen. Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sage bis nächste Woche. Tschüss!
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Reisegruppe Gamescom, alles einsteigen.
Yes, 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 endlich geht's los. Pet, hast du alles für unseren Podcast?
Mikrofon, Snacks, Mini-Ventilator für die warmen Messehallen. Schrittzähler ist aktiviert und hier der Hallenplan.
Sehr gut. Gamescom ist ja riesig, ist ja fast schon eine Open World, also fast.
Boah, ich hab so Bock. Ich will jedes AAA-Game zocken. Ich will Indie-Spiele, ich will VR-Games und Simulatoren.
Chill, Gamescom ist doch mehr als nur zocken. Cosplay, Action, Musik, Merchandise.
Ah, dafür die riesige Tasche.
Ja, 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 ja. Und vor allem, das ist ja nicht einfach nur eine Messe. Das ist wie ein Klassentreffen von einem Haufen geiler Leute, wie auf einem Festival.
Und mit denen quatschen wir im Podcast Reisegruppe Gamescom.
Und natürlich auch mit Streamern, Influencern und Podcastern aus der Gaming-Branche.
Hey, habt es bald da hinten? Ich will nach Hause. Bin heute Abend noch mit meinem Clan zum Raid verabredet.
Ich kenne den Weg. Du musst hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA.
Reisegruppe Gamescom. Abfahrt!
Wahoo!
Reisegruppe Gamescom, der Event-Podcast, ab dem 19. August, eine Woche lang, jeden Abend in der ARD-Audiothek.